Liebe Zuhörer, herzlich willkommen und grüß Gott zu unserer Sendereihe Katechismus. An diesem Nachmittag sagt Ihnen Helmut Hartmann. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was ist das Verdienst? Genauer, was ist das Verdienst Gott gegenüber? Grundlage dieser Sendung ist ein Text aus dem Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Als Referent haben wir Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz im Bistum Regensburg eingeladen, den ich jetzt herzlich begrüße. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schulz.
Grüße Gott Ihnen und auch der ganzen Hörerfamilie von Radio Horeb. Grüß Gott.
Wir freuen uns, mit Ihnen heute verbunden zu sein. Lesen wir zur Einstimmung in diese Sendung nun den Text aus dem Kompendium. Unter der Nummer 426 heißt es: Das Verdienst gibt Anspruch auf die Belohnung für eine gute Tat. Gott gegenüber kann der Mensch an sich kein Verdienst geltend machen, weil er alles aus Gnade von ihm empfangen hat. Dennoch schenkt Gott uns die Möglichkeit, Verdienste zu erwerben durch die Vereinigung mit der Liebe Christi, der Quelle unserer Verdienste vor Gott. Die Verdienste der guten Werke müssen deshalb zunächst der Gnade Gottes und dann dem freien Willen des Menschen zugeschrieben werden. Soweit dieser Text. Ausführungen und Erläuterungen hierzu gibt uns nun Pfarrer Schulz. Bitte, Herr Pfarrer, Sie haben das Wort.
Beginnen wir zunächst mit einer kurzen und gängigen Definition des Begriffs Verdienst. Sie hat im Prinzip ihre Grundlage im Bereich allgemeinmenschlicher Lebenswirklichkeit und hat für uns heute von besonderer Bedeutung auch in die Sprach- und Gedankenwelt der theologischen Reflexion Eingang gefunden. Hier meint das Verdienst im sittlichen Sinne den Wert, den eine freie Handlung vor Gott hat und dem Menschen bei ihm Anspruch auf Belohnung oder, verwenden wir ein anderes Wort, Anspruch auf Vergeltung gibt. Um sie in rechter Weise zu verstehen, ist es aber unerlässlich, die Grundlagen zu erfassen, die ganz selbstverständlich das Wurzelwerk dieser Definition bilden. Ohne Zweifel gibt allein der Begriff des Verdienstes in Zusammenhang mit dem Anspruch auf Lohn vor Gott vielfältigen Anlass zu Missverständnissen. Dies ist insbesondere immer wieder auch in konfessionell geprägten theologischen Auseinandersetzungen zum Tragen gekommen. An dieser Stelle soll allein als Schlagwort der oftmals von protestantischer Seite vorgebrachte Vorwurf gegen eine bloße Werkgerechtigkeit auf katholischer Seite erwähnt sein. Aber auch die innerkatholische Reflexion über diese Thematik hat, wie anderes auch im Gesamt der Gnadenlehre, immer wieder zu Kontroversen und zugegebenermaßen ebenso auch zu Einseitigkeiten geführt. Befragen wir nun die Heilige Schrift nach Ansatzpunkten für das, was wir mit der eingangs genannten Definition über das Verdienst gesagt haben. Zunächst, anstelle des Verdienstes, das vom Sprachgebrauch her doch eher mit einem Anspruchsdenken verhaftet zu sein scheint, begegnet uns im Zeugnis der Heiligen Schrift vielmehr der Lohngedanke. Zahlreich sind hierzu die Belegstellen im Alten wie im Neuen Testament. In Bezug auf die Werke Almosen geben, Beten und Fasten heißt es so zum Beispiel im Matthäusevangelium Kapitel 6: Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Weiter heißt es: Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und schließlich: Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Dass es grundsätzlich Lohn bzw. Vergeltung für gute Werke durch Gott gibt, dass also das Erlangen von Verdienst in den Augen Gottes möglich ist, tritt hier ganz klar hervor. Welcher Art aber wird dieser Lohn nun sein? Ebenso deutlich wird nach dem Zeugnis des Neuen Testaments, dass die Verheißung auf einen göttlichen Lohn im Wesentlichen nicht etwa im Beschenktwerden mit irdischen Gütern besteht, sondern in der Gewährung neuer Gnade, und zuletzt in der vollendeten Gnade des ewigen Lebens. So spricht Jesus selbst in Matthäus 6, Vers 20: Sammelt euch Schätze im Himmel, die weder Motte noch Rost vernichten, wo Diebe sie nicht ausgraben und stehlen. Und da Petrus an den Herrn herantritt mit der Frage: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Erfolgt durch Jesus nicht nur keine Abwehr dieses Ansinnens, sondern vielmehr positive Aufnahme, mit der ganz im Gegenteil zugleich die außerordentliche Lohnwürdigkeit der radikalen Nachfolge Christi noch besonders betont wird. Amen, ich sage euch, spricht er, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das 100-fache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Ebenso begegnet der Lohngedanke in den Gleichnissen Jesu, wobei zugleich auch der Gedanke der Vergeltung im Gericht ausgesprochen wird. Vergeltung als an sich neutraler Begriff impliziert hier Lohn oder Strafe, abhängig von der Qualität des Tuns oder Lassens des Menschen. Der getreue Verwalter, der über weniges getreu war, wird über vieles gesetzt und mit dem Eingehen in die Freude seines Herrn belohnt werden, während der nichtswürdige Diener in die Finsternis verbannt wird. Ganz ähnlich dann auch in der Rede Jesu vom Weltgericht, wo wiederum das ewige Geschick in Abhängigkeit vom Tun oder Lassen des Menschen beschlossen sein wird. Nicht zu übersehen ist aber auch, dass Gottes Gerechtigkeit von einer Güte geprägt ist, die jede rein menschliche Lohnvorstellung weit übersteigt. Den Arbeitern im Weinberg wird der ihnen zustehende Lohn ausgezahlt, und zwar nicht nur nach dem Maße strenger Gerechtigkeit, sondern der besonderen Güte Gottes. All dies ist jedoch nur recht zu verstehen und einzuordnen, wenn keine völlige Gleichberechtigung zwischen menschlichem Verdienst und himmlischen Lohn postuliert wird, weil auch der Jünger Jesu und Mitarbeiter des Herrn keinen eigentlichen Rechtsanspruch gegenüber Gott geltend machen kann. Voll auf dieser Linie liegt das Gleichnis vom unnützen Knecht. Lukas 17, Verse 7 bis 10. Wenn einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen: Nimm gleich Platz zum Essen? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich? Wenn ich gegessen und getrunken habe, kannst doch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Sklaven, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen: Wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Hierzu allerdings noch eine wichtige Anmerkung. Wenn zuvor von keinem eigentlichen Rechtsanspruch auf Lohn gegenüber Gott die Rede war, so ist bereits erläuternd hinzuzufügen: Der Gerechtfertigte hat aufgrund der Verheißung Gottes sehr wohl berechtigt, Lohn für seine Verdienste zu erwarten, eben weil Gott sich und seiner Verheißung treu ist. Wir werden später noch darauf hinsichtlich des Zusammenhangs von den Verdiensten der guten Werke mit der Gnade Gottes zurückkommen. Nochmals aber: Grundsätzlich gilt, was im Katechismus unter der Nummer 2007 gesagt ist: Gegenüber Gott gibt es von Seiten des Menschen kein Verdienst im eigentlichen Sinn. Zwischen ihm und uns besteht eine unermessliche Ungleichheit, denn wir haben alles von ihm, unserem Schöpfer, empfangen. Das Schriftzeugnis und wie zuvor gezeigt hier der für uns bedeutsame Befund des neutestamentlichen Lohngedankens weist offensichtlich in die Richtung des Verdienstbegriffs. Der Verdienstbegriff selbst wiederum ist freilich nur im Zusammenhang mit dem dahinterstehenden Gottesbild und der Wirklichkeit der Gnade in rechter Weise zu erfassen. Schauen wir das Ganze nun nach einer kurzen Musikpause in einer vertiefenden und zugleich weiterführenden Zusammenfassung an. weiter zur dann theologischen Entfaltung dessen, was wir als Schriftbefund ein wenig versucht haben darzulegen. Der Stand der Gnade, also die von Gott geschenkte Rechtfertigung, ist Vorbedingung für das Verdienst der sittlich guten Handlungen. Dies ist als Grundlage zuerst zu betonen. Die Rechtfertigung oder auch heiligmachende Gnade haben wir in der heiligen Taufe erhalten. Sie ist übernatürliches, göttliches Leben in unserer Seele und befähigt uns, Kinder Gottes zu werden und Erben des Himmels zu sein. Im Vollsinn wird dem Menschen die Gnade Gottes zuteil, wenn er in der Gotteskindschaft lebt. Darin ist schon anfanghaft alles enthalten, was zum ewigen Leben ausreifen soll. Vollkommene Verdienstlichkeit spricht die Theologie daher dem guten Tun des Menschen zu, der im Gnadenstand lebt. Jesus selbst sagt, dass der Mensch reiche Frucht guter Werke nur bringen kann, wenn er durch das Leben der Gnade in ihm bleibt. So in Johannes 15,4 folgend: Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Paulus nennt nur die Kinder Gottes Erben. Das Konzil von Trient schreibt allein den Werken der Gerechtfertigten wahre und eigentliche Verdienstlichkeit zu. So heißt es im Dekret über die Rechtfertigung: Denn Christus Jesus selbst lässt wie das Haupt in die Glieder und wie der Weinstock in die Rebzweige in die Gerechtfertigten selbst immer da Kraft einströmen. Eine Kraft, die ihren guten Werken immer vorangeht, sie begleitet und ihnen nachfolgt und ohne die sie auf keine Weise Gott gefällig und verdienstvoll sein könnten. Verdienen ist eben nichts anderes als im Gnadenleben wachsen. Ohne Zweifel kann auch der Mensch im gefallenen Zustand als nicht Gerechtfertigter oder im Stand der Todsünde natürliche gute Werke ohne Gnadenhilfe vollbringen, die eben allein aus den sittlichen Kräften des Menschen, also aus der bloßen Natur, erwachsen. Durch diese guten Werke als solche kann aber keine Rechtfertigung erlangt oder wiederhergestellt werden. Letztlich haben die natürlich guten Werke für die Übernatur, also für die Gotteskindschaft und das Leben des Himmels, keine Bedeutung. Wohl aber können sie überhaupt oder gegebenenfalls wieder neu der rechtfertigenden Gnade den Weg bahnen und zugleich im vielleicht erlangten oder wiedererlangten Gnadenstand selbst als nun verdienstliche gute Werke aufleben. Der Lohn, durch den das Menschenschicksal vollendet wird, ist der Besitz Gottes in liebender Schau. Diese Gemeinschaft kann nicht der Mensch von sich aus schaffen, sondern nur Gott. Das gute Tun des Menschen auf Erden kann zum ewigen Leben nur dann führen, wenn es durch Gottes Gnade solche Wirkmächtigkeit erhält. Somit ist jedes Verdienst des Menschen vor Gott nichts anderes als Geschenk Gottes. Die übernatürlich guten Werke stammen aus der Gnade. Sie sind von einem übernatürlichen Motiv getragen und sind auf den übernatürlichen Endzweck ausgerichtet. Hören wir hierzu ganz konkret aus dem Katechismus Nummer 2008. Der Mensch hat nur deshalb im christlichen Leben bei Gott ein Verdienst, weil Gott in Freiheit verfügt hat, den Menschen mit seiner Gnade mitwirken zu lassen. Ausgangspunkt für dieses Mitwirken ist immer das väterliche Handeln Gottes, das den Anstoß für das freie Handeln des Menschen gibt, sodass die Verdienste für gute Werke in erster Linie der Gnade Gottes und erst dann dem Glaubenden zuzuschreiben sind. Die verdienstlich guten Werke sind Taten Gottes, die vom Wirken des Menschen aufgenommen und zur menschlichen, geschichtlichen Aktualität gebracht werden. Sie sind ganz Werke Gottes als Erstursache und ganz Werke des Menschen als der Zweitursache. Nach einer weiteren Musikpause anschließend noch etwas detaillierter zu den guten Werken.
Liebe Zuhörer, Sie befinden sich in unserer Katechismus-Sendung. Wir fragen heute: Was ist das Verdienst Gott gegenüber. Wir sind hierzu verbunden mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz im Bistum Regensburg. Wir hören die weiteren Ausführungen von Pfarrer Schulz.
Welcher Qualität haben nun verdienstlich gute Werke zu sein? Prinzipiell gilt, verdienstlich kann dem Menschen nur ein sittlich gutes Tun werden. Ein Tun, das er mit der sittlichen Ordnung in Einklang stehend in freier Entscheidung vollzieht. Nicht bloß Beten, Fasten und Almosen geben sind gute Werke. Man muss auch nicht unbedingt Außergewöhnliches tun, um gute Werke zu verrichten. Denn alles, was wir als Gerechtfertigte in richtiger und sachlicher Weise nach Gottes Willen tun, ist gutes Werk und damit verdienstlich. So zum Beispiel sind unsere Berufsarbeit, unsere häuslichen und familiären Pflichten, wenn wir sie in der rechten Absicht und im Gnadenstande tun, stets verdienstlich im übernatürlichen Sinne. Dass jeder Gerechtfertigte überhaupt, solange sein irdisches Leben währt, gute Werke vollbringen muss, hat, auch wenn es nicht immer für alle in gleicher Weise selbstverständlich zu sein scheint, als selbstverständlich zu gelten. Der faule Knecht, eingangs wurde auf dieses Gleichnis Jesu bereits hingewiesen, wird in die Finsternis hinausgeworfen, weil er keine guten Werke aufzuweisen hat. Gute Werke sind heilsnotwendig. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Dem reichen Jüngling sagt der Herr, willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Jakobus hebt wie kein anderer neutestamentlicher Autor die Notwendigkeit, die Heilsnotwendigkeit der guten Werke hervor. Was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber keine Werke? Kann ihn der Glaube retten? Wir hören in diesen Worten einen Widerhall dessen, was Jesus eindringlich gesagt hat. Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr einem der Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Wodurch soll nun das verdienstliche Tun des Gerechtfertigten motiviert sein? Nach den Worten Jesu selbst wird deutlich, dass ihm Werke bloß natürlicher Ehrbarkeit nicht genügen. Alles soll um seinetwillen geschehen. Und Paulus fordert, dass alles zur Verherrlichung Gottes getan werden soll. Jedem übernatürlich verdienstlichen Werk muss also als Motiv der Glaube und die Liebe zugrunde liegen. Es hat durchaus auch theologische Auseinandersetzungen zu der Frage gegeben, welcher Art genauer der den guten Werken vorausliegende Glaubensakt bzw. erweckte Liebesakt zu sein hat. Vereinfacht formuliert dürfen wir hierzu etwa festhalten. Der virtuelle Glaube genügt. Das heißt, dass der Gerechtfertigte grundsätzlich in Ausrichtung auf das übernatürliche Ziel lebt und sich zu guten Werken auf dieses Ziel hin verpflichtet. Hinsichtlich der Liebe soll hinreichend sein, wenn der Gerechtfertigte einmal einen solchen Akt der Liebe erweckt und seinem Leben die Richtung auf Gott gegeben hat, sodass der einzelne Akt unter der einmal erweckten und nicht zurückgenommenen Intention steht. Gerade die Betonung der Liebe als Hauptmotiv mag auch besonders davor bewahren, einer rein äußerlichen Werkgerechtigkeit das Wort zu reden, und zugleich ist zu berücksichtigen, dass es der menschlichen Konstitution geschuldet, innerhalb der Liebe zu Gott durchaus verschieden vollkommene Motive geben kann und gibt. Hoffnung auf Lohn, legitime Selbstliebe, verschiedene Stufen der Gottesliebe bis hin zum Erstreben Gottes als dem wahrhaft höchsten Gut. Fragen wir noch nach dem Gegenstand des Lohnes für verdienstliche Werke, so handelt es sich wesentlich nicht um Gewinn menschlicher Vorteile, Vorzüge oder Güter, wobei diese auch nicht zwingend ausgeschlossen sind. Es geht vielmehr um das Wachstum in der Gnade, das selbst wiederum der Verherrlichung Gottes dient. Konkret besteht der Lohn in reicherer Gnade, das heißt in sich vertiefender Christusbeziehung, im Gewinn der ewigen Seligkeit und deren Vermehrung. Lassen wir abschließend noch die heilige Theresie von Lisieux mit jenem Wort in unser Herz sprechen, das auch im Katechismus wiedergegeben ist. Hierin entdecken wir die übernatürliche Ausrichtung und das Motiv der Liebe für alles verdienstliche Tun, das ohne jeden Zweifel so ungemein groß im Leben dieser Heiligen greifbar wird, zugleich aber auch die volle Demut, die allein alles Gottes Gnade verdankt und geschuldet weiß. Die heilige Therese schreibt: Nach der Verbannung auf Erden hoffe ich, in der Heimat mich an dir zu erfreuen. Aber ich will nicht Verdienste für den Himmel sammeln, sondern allein für deine Liebe arbeiten. Am Ende dieses Lebens werde ich mit leeren Händen vor dir erscheinen, denn ich bitte dich nicht, o Herr, meine Werke zu zählen. All unsere Gerechtigkeit ist voll Makel in deinen Augen. Ich will mich also mit deiner eigenen Gerechtigkeit bekleiden und von deiner Liebe den ewigen Besitz deiner selbst erlangen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen wir uns diese Gesinnung zu eigen und bringen wir in unserem Leben in liebender Haltung jene guten Werke hervor, zu denen Gott uns hilft, die er von uns erwartet und die verdienstlich sind.
Sie haben eingeschaltet zur Sendung Katechismus hier bei Radio Horeb. Wir haben heute die Frage beantwortet: Was ist das Verdienst? Referent dieser Sendung war Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz im Bistum Regensburg. Grundlage dieser Sendung war das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Wir werden die Sendung mit dem Segen von Pfarrer Schulz beschließen, aber vorher für Sie noch der Hinweis für unsere Zuhörer auf unser kostenloses CD- und Podcast-Angebot. Wenn Sie diese Sendung nochmal hören wollen, dann bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Ich wiederhole: 08328 921 120. Oder Sie nutzen unser Podcast- und Download-Angebot auf unserer Internetadresse www.horeb.org. www.horeb.org. Herr Pfarrer Schulz, vielen herzlichen Dank, dass Sie diese Sendung gestaltet haben. Vielen Dank für Ihre Gedanken. Und ich bitte Sie jetzt um Ihren priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es mache euch bereit zu Taten der Liebe, lohne sie euch und segne euch und die Euren der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.